Jawohl, auch ich habe mich riesig gefreut, um wieder zusammenzukommen und zusammen Gottesdienst feiern und die Gemeinschaft im Gottesdienst zu erleben. Und wir werden zwei, drei Sachen dementsprechend auch anders machen und du darfst einfach dich mitnehmen lassen durch den ganzen Gottesdienst und dich freuen auf das, was noch kommt. Ich wollte aber im ersten Moment ein paar Leute Danke sagen. Und zwar am ganzen Leitungsteam, allen Teamleitern und MyChurch-Leitern, die in dieser Phase wirklich im Hintergrund Vollgas gegeben haben. Zum Teil auch im Vordergrund, aber denen wollen wir einen herzlichen Applaus geben. Wir haben öfters mal ein Meeting nochmal zwischendrin geschoben, wo ich irgendwie zwei Tage vorher noch geschrieben habe, können wir nochmal schnell zusammenhocken. Die Lage hat sich schon wieder verändert, wir müssen wieder etwas Neues machen. Wir sind zusammengehockt und eine Woche später haben wir gemerkt, okay, es wird alles schon wieder anders und so weiter. Und die Leiter sind Vollgas dahinter gewesen. Sie haben ihre Ideen drin gebracht, sie haben ihre Innovation drin gebracht. Und so haben wir durch die ganze Zeit auch diverse verschiedene Sachen einfach mal ausprobiert, getestet und euch weitergegeben, dass ihr daheim auch ein bisschen von diesem Kirchenleben haben dürfen mitbekommen. Und ich bin auch mit den Small Group Leiter dran und habe von vielen mega cool gehört, wie die Small Groups gelaufen sind. Auch ab und zu ein bisschen mit Pain, eben mit dem Zoom-Meeting und so weiter. Aber umso mehr dürfen wir uns jetzt freuen, wenn das Ganze langsam wieder in eine neue Richtung und neue Normalität kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mega geschätzt habe in den letzten Wochen, dass wir Leiter haben, die flexibel sind, sich immer wieder neu anpassen auf die Gegebenheiten und ready sind, um ihr Herz da rein zu investieren, ready sind, um so einen Song nachzustellen, wie das Worship-Team, das wir auf Insta haben können, nachzustellen und für euch zugrifflich machen, dass ihr ein bisschen von dem MyChurch-Feeling wieder mitbekommen habt. Und da finde ich wirklich mega cool, wie wir das Schritt für Schritt immer wieder haben können neu anpassen und bin mega dankbar auch für das Team, wo wir da im Hintergrund auch mit den Technikern natürlich, die in den letzten Wochen Vollgas gegeben haben und Sachen möglich gemacht haben, wo viele gefunden haben, das wird nicht klappen und sie sind drin hineingesteppt und haben das Ganze hervorragend gemacht. Ja, wir sind in dieser Serie über den göttlichen Drip. Und wir werden heute ein weiteres Thema miteinander anschauen. Und ein Thema, wo ich glaube, dass das Thema wirklich mega gut reinpasst. Falls du noch gar nichts von diesem Thema mitbekommen hast, kannst du einfach die letzten Podcasts nachschauen und dich noch darüber informieren. Ich steige ins Thema von der Freiheit. Freiheit lieben wir doch alle. Wer liebt Freiheit schon nicht? Auf jeden Fall. Ich liebe sie, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, würde ich sagen. Auch in unserer Beziehung lieben wir es, unsere Freiheit zu haben. Jetzt nicht, dass wir irgendwie einen anderen Partner bräuchten oder so, selbstverständlich nicht. Aber dass wir uns frei Raum geben in der Beziehung, das ist für uns mega wichtig. Aber auch so in meinem privaten Leben liebe ich, können freie Entscheidungen zu treffen. Selber können zu entscheiden, was ich machen will. Das kennst du wahrscheinlich auch von dir. Eigene Entscheidungen können treffen, das ist etwas Schönes. Und viele haben in der letzten Zeit mit dem, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Mühe bekommen, eben gewisse Einschränkungen entgegenzunehmen und zu merken, man ist nicht mehr ganz so frei. Man kann nicht mehr einfach alles machen, was man sich so gewohnt ist. Und der eine ist das ein bisschen schwerer gefallen, anderen ein bisschen weniger. Die einen haben das so mühsam gefunden, dass sie demonstrieren. Und andere, die haben es auch noch ein bisschen genossen. Aber ich glaube, gerade in dieser Zeit haben wir irgendwo gemerkt, dass Freiheit etwas ist, das sehr unterschiedlich auch erlebt wird. In dieser ganzen Welt auch ganz unterschiedlich erlebt wird. Wir haben es hier in der Schweiz endlich verhältnismäßig wirklich noch schön gehabt. Oder? Ich durfte rausgehen spazieren im Wald. Ich habe viele Spaziergänge gemacht. Ehrlich gesagt, etwas vom Wunderschönsten. Das Winterleben, zwei, drei Schritte zu machen und du bist im Wald raus, in der Natur und kannst die Natur geniessen. auch wenn du den ganzen Tag in der gleichen Wohnung hockst. Was für ein Privileg. Im Gegensatz zu ein paar Italienern, die zum Beispiel in ihrer Stadt eingeschlossen waren und kaum aus den Hütten haben dürfen. Die Freiheit ist viel stärker beschränkt worden. Und wir merken, Freiheit ist etwas, wo auch auf dieser ganzen Welt sehr unterschiedlich gelebt wird. Im Moment kämpfen gerade Menschen auf dieser Welt, in Amerika, aber auch mittlerweile hier in der Schweiz, für das Menschenrecht, dass alle Menschen genau gleich angenommen werden. Und ich träume davon, dass ehrlich gesagt, dass noch viel mehr darf, auch in die verschiedensten Gesellschaften hineinkommen. Freiheit hat aber auch eine Kehrseite. Freiheit hat zum Teil eben auch Konsequenzen. Das heisst, wenn ich mir Freiheit rausnehme, hat das manchmal auch negative Konsequenzen. Wir haben schon ein paar Mal über soziale Gerechtigkeit geredet. Und es ist ein ganz einfaches Beispiel. Aber indem ich mir die Freiheit rausnehme, ein günstiges Hemd kaufe, das einfach ist und wo so richtig wenig kostet, leidet vielleicht irgendjemand in einem Drittweltland darunter, weil unfaire Arbeitsbedingungen herum sind. Weil ich es mir leisten kann, oder besser gesagt, weil ich einfach das billigste Gemüse kaufen will, leiden Menschen darunter, dass ich mir die Freiheit nehme, das günstigste Gemüse zu kaufen. Das ist irgendwo durch komisch. Und da merken wir, dass die Freiheit manchmal gar nicht einmal so einfach ist, zum beschreiben, was denn das genau bedeutet und vor allem für uns alle bedeutet. Wir können irgendwie nicht einfach so sagen, solange es für mich stimmt und meine Freiheit nicht irgendwie eingeschränkt wird, ist alles gut. Irgendwo durch denken wir das manchmal vielleicht ein bisschen, aber stimmen tut es eigentlich nicht wirklich. Vielleicht nochmal ein bisschen zurückkommen auf deine Freiheit. Vielleicht träumst du davon, noch mehr selber zu entscheiden, obwohl deine Mutter vielleicht manchmal zu viel entscheidet für dich, wenn du daheim sein musst zum Beispiel, wenn du vielleicht wie in welches Lager oder in welche Ferien das du gehst und so weiter und du denkst so, ich will endlich irgendwie die Freiheit spüren in meinem Leben. Wir merken, die Freiheit hat sehr unterschiedliche Facetten. Und darum, wenn wir heute eintauchen in das Thema, was ist denn göttliche Freiheit? Wie sieht denn Gott Freiheit? Und wir haben schon ein paar Mal über das Thema geredet und heute werden wir nochmal einen anderen Aspekt von dieser Freiheit anschauen. Weil das Thema Freiheit ist ein riesiges Thema und über das können wir tausende Predigten füllen. Und heute werden wir ganz in einen speziellen Bereich eintauchen. Ein Bereich von der Freiheit, wo ehrlich gesagt eine rote Linie, so einen roten Faden durch die ganze Bibel durchzeigt. Und ich glaube, dass das mega wichtig ist, um das zu verstehen, wie Gott diese Freiheit genau meint. Das ist etwas, wo ich auch in der letzten Zeit, gerade in dieser Zeit, sehr viel auch nochmal im Alten Testament gelesen habe und irgendwo die Bilder vom Alten Testament nochmal neu entdeckt habe und gemerkt habe, wie fest dass die eigentlich zu uns Menschen sprechen. Und so wenn wir auch in ein Bild vom Alten Testament, wo Gott zu seinem Volk Israel redet. Und zwar ist das im 2. Mose 29, 42, lesen wir, dass Gott zum Volk redet. Alle künftigen Generationen sollen mir dieses Brandopfer regelmäßig am Eingang zum heiligen Zelt darbringen. Dort werde ich euch begegnen und mit dir reden. Ja, ich selbst will euch begegnen und mein Heiligtum mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Darum wird dieses Zelt heilig sein, ebenso der Altar. Auch Aaron und seine Söhne werden durch meine Gegenwart zu heiligen Priestern, die mir dienen. Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Ja, ich bin der Herr, euer Gott. Es ist ein Bild, das uns da gemalt wird. Ehrlich gesagt, ein paar Bilder, die da auftauchen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Bilder ein bisschen besser verstehen können. Das Bild von Ägypten. Ägypten, das Volk, oder besser gesagt, das Volk Israel, wo in Ägypten war, ist ein Ausdruck für Unterdrückung, für Unfreiheit, könnte man sagen, für Versklavung, für Freiheitsentzug, für Glaubensbeschneidung, für Auspeitschung und zum Teil einfach Hungern. Es ist ein Bild, das uns mehrmals immer wieder erklärt wird und eigentlich durch die ganze Bibel auch immer wieder erscheint, wie schlimm das Ägypten eigentlich war für sie. Und wie fest, dass sie auch gelitten haben darunter, dass sie eigentlich Gott nicht mehr im Zentrum von ihrem Leben hatten. Und in diesem Bild, das jetzt da eigentlich beschrieben ist und in diesem Bibelvers, sieht man, wie Gott eine Verknüpfung macht. Er nimmt da nicht das Thema Freiheit direkt ins Maul, aber man sieht, wie er eigentlich da klare Beschreibung macht. Und wenn man den Satz anschaut, den letzten Satz: Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Ja, ich bin der Herr, euer Gott. Man könnte sehr gut sagen, aus dieser Bibelstelle, dass Gott eigentlich sagt, Freiheit, raus von Ägypten in die Freiheit kommen, bedeutet, dass ich unter euch wohne. Das ist das Bild, das eigentlich in dieser Bibelstelle gebracht wird. Und ihr seht da das Bild von dem Volk Israel. Wir sehen, wie eigentlich das Allerheiligste, die Stiftshütte, da innen gebaut worden ist und wie ein Zaun rundherum gemacht worden ist. Und eben in die Nähe vom Allerheiligsten, im Tempel, zu dem Zelt, nicht jeden einfach dazu gekommen ist. Es war eine klare Fokussierung, dass Gott mitten unter dem Volk wohnt. Nicht einfach irgendwo am Seitenrand draussen, sondern mitten in dem Volk daheim ist. Wir sehen, das entwickelt sich auch durch die ganze Bibel. Zuerst ist es ein Zelt, nachher, wo das Volk Israel eigentlich wirklich in dem verheißenen Land ist, wird es zum Tempel. Und immer ist es eigentlich ein Ort von der Herrlichkeit von Gott. Wir sehen auch in den verschiedensten Passagen, wie eigentlich die Feuersäule, die Wolkensäule, ein Zeichen ist von der Gegenwart von Gott, dass er immer unter ihnen ist. Eigentlich mega cool. Und mega genial haben das die Israeliten gehabt, oder? Sie haben immer gewusst, hey, Gott ist da. Sie haben ihn gesehen, respektive nicht direkt gesehen, aber gewusst, das Bild von der Stiftshütte und der Feuersäule, die sind ein Zeichen, dass Gott bei uns ist. Das Interessante ist, dass das Volk genauso eigentlich Schwierigkeiten gehabt hat, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, dass er mit ihnen ist. Obwohl sie eigentlich das Bild so klar vor Augen gehabt haben, haben sie das Erleben und das Gespüren nicht immer so gehabt. Wir lesen von den diversen Momenten, wo sie eigentlich zweifelt haben. Wo sie zweifelt haben, ob Gott wirklich da ist. Wo sie Ersatzgötter, wie das goldige Kalb zum Beispiel, gemacht haben. Und viele andere Stories, wo man drin lesen, dass, obwohl eigentlich das Bild sehr klar da gewesen ist, sie immer wieder sich von Gott abgewendet haben. Und Gott sie immer wieder neu eigentlich gerufen hat, kommt wieder zurück in meine Gegenwart. Kommt in den Tempel, reinigt euch. Und all die Opferritual, wo sie hatten im Alten Testament, wo du vielleicht auch schon mal gehört hast, das ist nicht einfach irgendwie ein Ritus gewesen, wo man irgendwie hat müssen einhalten, sondern es hat sehr viel mit einer Herzenshaltung zu tun gehabt. Eine Hinwendung zu Gott. Ich komme zurück zu Gott. Ich lege mein Leben einmal neu Gott an und vertraue mein Leben Gott an. Ich glaube, dass er mir Freiheit schenkt und dass ich mir nicht die Freiheit selber hole. Wir sehen das in einer Bibelpassage von David sehr gut, dass göttliche Freiheit in seiner Gegenwart spürbar wird. Und zwar habe ich euch hier den Psalm 63 mitgebracht. Ihr dürft den selber kurz durchlesen. Wir sehen in diesem Psalm und so viele andere Psalmen handeln eigentlich genau von dem, dass der Schreiber in einer Situation war, wo er dieser Gegenwart von Gott irgendwie nicht ganz so nah war. Und wir sehen, wie der David sich sehnt nach dem Heiligtum, eben nach dem Bewusstsein und dem Tempel, wo er weiß, dass Gottes Gegenwart dort ist. Und ganz ehrlich, die Worte sind so radikal geschrieben. Wenn ich die Worte so ehrlich meine, dann fordert es mein Leben raus. Und ich merke, häufig sieht es in meinem Leben nicht ganz so aus, dass ich so radikal Gott suche, dass ich mit vollem Herz kann sagen, ich sehe mich und lechze danach, in die Gegenwart von Gott hineinzukommen. Aber es inspiriert mich, so Texte zu sehen und zu merken, dass Menschen in solchen Momenten Gott gesucht haben, den Fokus wieder gerichtet haben und gesagt haben, ich will zu dem Gott kommen. Ich will in die Gegenwart von Gott kommen, weil ich weiß, dass ich dort die Freiheit finde. Weil ich weiß, dass der wahre Trip, der göttliche Trip, die Freiheit in der Gegenwart von Gott drin liegt. Das ist der Schlüssel, wo er da innen gefunden hat. Wir können also sagen, Gottes Gegenwart ist endlich der Trip für unser Leben. Das Beste, was du erleben kannst. Weil dort, wo du in die Gegenwart von Gott drin tauchst, dort wird Freiheit passieren. Wie sieht das in unserem Leben aus? Vielleicht hast du auch schon gemerkt, wir sind nicht das Volk Israel. Wir sind eine Gemeinde, wir sind die My Church. Ja, ist denn das immer noch das Gleiche wie im Alten Testament? Oder hat sich da irgendwie etwas geändert? Die Bibel redet von dem relativ klar, dass wir endlich wie ein erweitertes Volk sind, dass Gott seinen Plan weiterentwickelt hat und endlich wir Menschen, die an Jesus glauben, zu seinem Volk jetzt gehören. Und natürlich geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwie tägliche Opfer, irgendeine Taube gehst opfern oder so. Auch wenn die einen unter euch vielleicht gern mal eine Taube schiessen, der Alain macht das vielleicht ab und zu mal auf dem Hof. Oder ein Spätzli oder so, genau. So ist ja das nicht wirklich das Ziel, oder? Wir lesen von Paulus, wie er das Ganze ein bisschen gesehen hat. Und zwar schreibt er im 1. Korinther 6, 19, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Also er rief das Bild vom Tempel eigentlich wieder auf. Ein Bild, das das Volk Israel sehr stark hatte, dass sie zu dem Tempel kommen müssen, zum Gegenwart von Gott erleben. Und er sagt jetzt ganz einfach, der Tempel ist nicht mehr dort, wo du musst hingehen dafür, sondern der Tempel ist mitten in deinem Herz. Der ist in dir, du trägst ihn in dir. Das ist der Heilige Geist, der mit dir ist, der ein Teil ist. Wenn du das merkst, dann musst du dich endlich fragen, wieso hockst du jetzt da? Dann solltest du endlich die ganze Zeit jetzt mit Bravour gemeistert haben, weil du ja den Tempel bei dir daheim gehabt hast. Und die Beziehung zu Gott ist so intensiv und so feurig wie noch zu keiner anderen Zeit. Ich glaube, bei der einen ist das vielleicht der Fall, bei der anderen vielleicht eher weniger. Die einen haben vielleicht eher mehr Mühe gehabt, die Beziehung mit Gott zu pflegen. Aber vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wieso kommen wir überhaupt noch da zusammen, wenn wir durch Gottes Gegenwart daheim genauso gut erleben können, wenn wir seine Nähe genauso gut erleben können, irgendwo im Wald draussen, vielleicht das sogar noch besser erleben können. Als da in der My Church, weil du vielleicht ab und zu mal abgelenkt bist von irgendwelchen Leuten. Die Bibel zeigt uns ganz klar ein Bild auf, dass sie nicht individualistisch ist. Ja, sie zeigt uns auf, dass du einen persönlichen Glauben hast, aber sie zeigt uns ebenso auf, dass wir immer gemeinschaftsorientiert unterwegs sind. Ein gemeinschaftlicher Glaube soll leben. Das Alte Testament zeigt uns das Bild mit dem Volk Israel sehr klar. Dass Gottes Gegenwart in der Gemeinschaft erlebbar ist. Und so ist auch im Neuen Testament gibt es diverse Bilder dafür, wo man könnte erwähnen, wo die Gegenwart zeigt, wie die Gegenwart gerade auch in der Gemeinde erlebbar und spürbar ist. Du musst die Gegenwart von Gott eigentlich nicht suchen. Manchmal sagen wir das so in unserem christlichen Slang, komm, wir suchen die Gegenwart von Gott und so weiter. Aber wenn wir den Bibeltext eigentlich anschauen, dann müssen wir sagen, nein, die Gegenwart von Gott ist in dir. Also das Einzige, was du machen musst, ist in dich hineinschauen. Ich glaube, was du brauchst, ist ab und zu mal eine Hinwendung. Und da kommen wir wieder zu dem Bild von der Opferung. Die Opferung war nicht irgendwie ein Ritual einfach, dass man es gemacht hat, sondern es war ein Zeichen von der Hinwendung zu Gott. Zu der Hinwendung, zu dieser Gegenwart von Gott. Und ich glaube, das ist eine Herzenshaltung. Und egal, ob du den Tempel in dir innen trägst oder sie früher haben müssen zum Tempel gehen, das ist ein Prozess, der in deinem Herzen passieren darf. Ich glaube, viele von uns haben die Gemeinschaft enorm vermisst. Und ich habe mich in dieser Zeit irgendwann mal gefragt, was vermissen wir genau von dieser Gemeinschaft? Vermissen wir einfach unsere guten Freunde, die wir im Moment nicht so sehen können? Oder ist da noch mehr rum? Weil ich glaube, diese Frage müssen wir als Chile immer wieder neu stellen. Wenn wir nur noch einfach gute Freunde sind, nicht, dass das nur ist, das ist auch mega cool und das ist mega wichtig und für das leben wir auch als Church, dass wir echte Gemeinschaft können bilden. Aber die Gemeinschaft von der Church ist darauf ausgerichtet, um die Gegenwart von Gott zu suchen. Unsere Vision, wo ganz klar drin steht, wir wollen täglich begreifen, dass Jesus Christus unser Retter ist. Das haben wir nicht einfach so geschrieben, weil wir finden, es tönt noch nice und cool, sondern weil wir sagen, das muss das Zentrum sein von uns als Church. Das Zentrum sein, wenn wir uns treffen. Dass wir wissen wollen, dass Gott unser Retter ist. Wieso? Weil er uns in die Freiheit führen wird. Dass wenn wir in die Gegenwart von Gott uns hinwenden, dass er uns in die Freiheit führen wird. Und das soll das Ziel sein, von jedem einzelnen Sonntag, wo wir uns treffen. Das ist am Schluss das Evangelium. Wenn wir von Gott kommen und dürfen erkennen, dass Jesus alles gemacht hat für uns. Und für das spielt es eben keine Rolle, wie der Gottesdienst genau aussieht, wie das Setting genau aussieht, wer da oben steht, wie der Sprecher gerade am Reden ist, wie die Worship-Band gerade am Performen ist und was für Lieder das sie singen, ob wir dürfen mitsingen oder nicht, das spielt alles plötzlich keine Rolle mehr. Weil es am Schluss um den Inhalt von dem Ganzen geht. Weil wir wissen, dass dort, wo wir zusammenkommen, dort, wo wir zusammen als verschiedene einzelne Tempel zusammenkommen, dass wir dort zusammen Gottes Gegenwart repräsentieren. Und jetzt kommt ganz ein wichtiger Punkt. Das ist nicht abhängig von Gefühl. Wir haben oftmals das Gefühl, Gottes Gegenwart ist abhängig von Gefühl. Und das stimmt einfach nicht. Ja, es kann so sein. Es kann sein, dass Gottes Gegenwart sich in Gefühl äußert und zeigt. Aber das ist noch lange nicht alles. Das Volk Israel hat auch nicht immer so gefühlt, dass Gott da ist. Und trotzdem sind sie mit Gott unterwegs gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man manchmal wegkommen von dem Spüren und Fühlen und uns wieder bewusst sind, dass Gottes Gegenwart, ganz egal, wie du da ankommst, ganz egal, mit was für einer Einstellung dass du da ankommst, dass Gottes Gegenwart da ist. Und wenn du dir das bewusst wirst, dann glaube ich ganz fest, dass dich nochmal in die Anbetung wird hineinführen. In Worship wird hineinführen. Weil Gottes Gegenwart, die ist schlicht ergreifend gross. Die ist allmächtig. Vor seiner Gegenwart, wenn wir checken, dass er uns in die Freiheit hineingeführt hat, dann müssen wir nicht singen, sondern dann knien wir vielleicht ab. Dann sind wir im Herz in einer Anbetung hinein, um unser Leben einmal ganz ihm völlig hingeben. Es kommt eine Hingabe zum Tragen, wo ihm im Herz innen ist. Ein Dank, ein Staunen über Gott, was er ist, was er gemacht hat in meinem Leben und was er noch wird tun in meinem Leben. Und das ist nicht abhängig von irgendwelchen Gefühlen, sondern wenn ich ihn nochmal neu begreife, was für ein göttliches Prinzip in dieser Freiheit steckt, dann glaube ich, dann wird es uns automatisch in die Nähe hineinführen. Ich träume davon, dass wir in so einen Thronsaal hineinlaufen können. Ich bringe das Bild nochmal vom Tempel, oder? Der Tempel vom Volk Israel. Es war für sie wie klar gewesen, wenn sie zu dem Tempel kommen, dann kommen sie in die Gegenwart von Gott, in die Nähe von Gott. Dann richtet sie ihre Herzen Gott aus. Dann widmet sie ihr ganzes Leben, ihren ganzen Vorbereitungsprozess. Das war ein riesiger Prozess gewesen, bis sie überhaupt nur in die Nähe von dem Tempel kommen konnten. Und ich glaube, diese Fokussierung, die dürfen wir mitnehmen. Wir müssen keine Ritual mehr folgen, aber mit dem Herzen können wir genau das Gleiche machen. Und das ist am Schluss nichts anderes wie Worship. Von Gott kommen, ihn anzubeten für das, was er ist. Es geht nicht darum, um irgendwelche nice Texte, die irgendwie geschrieben worden sind und irgendwie noch gut aufgehen oder irgendwie einen sauberen Flow drin haben oder so und dass mir die Musik mega gut gefällt, sondern dass wir die Texte ehrlich, authentisch können aussprechen. Dass wir das meinen, was wir singen. Vielleicht manchmal am Kämpfen sind, weil wir merken, das, was wir am Singen sind, das glaube ich noch nicht. Und dann mit Mut irgendwie aussprechen, dass ich an den Punkt irgendwann, wo ich hinkomme, dass es eine Proklamation ist, dass ich irgendwann an den Punkt hinkomme, wo ich so einen grossen Glauben habe, dass das auch, wo ich singe, wirklich wahr ist. Worship ist nichts anderes, wie eigentlich das Hineinkommen in den Thronsaal hinein, zu Gottes Gegenwart, in das Zentrum, die Fokussierung zu machen, zusammen als Gemeinschaft, als My Church zusammenkommen und ihn loben und preisen für das, was er ist. Und ich glaube, dann kann eben der gemeinsame Gottesdienst einen völlig neuen Stellenwert für unser Leben bekommen. Weil dann können wir links und rechts schauen und inspiriert sein, ermutigt sein, wenn links und rechts jemand leidenschaftlich und hingebungsvoll sich zu Gott dreht und sagt, du bist mein erster Platz. Und dann muss ich mich nicht abgedruckt fühlen, weil vielleicht einer im Moment leidenschaftlicher im Glauben unterwegs ist, sondern dann kann ich mich anspornen lassen von ihm und sagen, ich will auch an diesen Punkt hinkommen, wo ich leidenschaftlich im Glauben unterwegs bin. Wir werden in der nächsten Zeit ein paar Mal über Worship reden. Weil wir glauben, dass wir so oft Worship machen, dass es so wichtig ist, dass unser Herz im Worship richtig eingestellt ist. Und ich glaube, für das ist die Zeit sehr gut. Dass wir uns sehr stark auf die Texte fokussieren. Dass wir überlegen, was steht da in diesem Text? Was macht das mit meinem Glaubensleben? Sehe ich das so? Bin ich vielleicht im Moment noch nicht an diesem Punkt? Muss ich für mich beten lassen? Dann geh ins Gebetsteam. Sie sind ready für dich. Vielleicht musst du mit Gott fighten, dass du an diesen Punkt hinkommst. Vielleicht musst du ehrlich sein gegenüber Gott und sagen, du hast die letzte Zeit verkackt. Aber all das ist Worship. Worship ist nicht bloß einfach irgendwelche Lieder singen, dass wir es gesungen haben, sondern ein ehrliches Gebet zum Himmel reden, dass wir in seine Nähe kommen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass deine Gegenwart heute und jetzt da ist. Bei jedem Einzelnen da ist. Ob wir dich spüren oder nicht spüren, ob wir dich schon lange nicht mehr erlebt haben oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du bist da. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass diese Worship-Zeit zu einer Zeit darf werden, wo du Durchbrüche lassen, wo du zu Herzen durchdringst, wo schon lange nicht mehr berührt worden sind, wo du uns Offenbarungen schenkst in diesen Texten, wo wir so oft schon gesungen haben, aber irgendwo den Fokus verloren haben. Ich bitte dich, dass nochmal eine Erweckung in unseren Herzen passieren darf, eine Hinwendung zu dir passieren darf, wo einen echten, authentischen Glauben mit sich bringt. Vater, führe uns in die Liebe, in die Ehrfurcht, in die Anbetung, dass wir nochmal neu erkennen, was für ein unbeschreiblich grosses Geschenk, das du uns am Kreuz gemacht hast. Dass wir nochmal neu erkennen, wie du uns in die Freiheit gebracht hast, hin in die Gegenwart von Gott, dass wir dich erleben dürfen. Vater, und so bitte ich dich, dass du auch heute Abend Freiheit bewirkst, dort, wo Einzelne ihr Leben nochmal völlig in die Gegenwart hineingeben, dass du Fesseln sprengst, dass du Mauern sprengst, Gedankenfestungen sprengst, die um sind, die uns daran hindern, um deine Gegenwart zu sehen.